dann muss ich euch noch etwas nachreichen. Ich habe ja über die Zahlensymbolik gesprochen, über die Zahl 3, 4, 7, 12, 1000, 10.000 und so. Und eine Zahl habe ich vergessen, die berühmte Zahl 666. Gell? Und das will ich noch ganz kurz nachreichen, um unser doch fleischliche Neugier zu befriedigen. Schlagt mit mir Offenbarung Kapitel 13 auf. Mein Anliegen ist, und ich hoffe, das spürt ihr mir ab, und dass wenn wir eine Bibelstelle nehmen oder sie lesen, wir wenigstens ein bisschen kurz Zeit nehmen und uns den Kontext oder das Vorher und Nachher vor Augen wenigstens zu halten, wenn wir schon nicht die Zeit haben zu lesen. Aber das mache ich immer. Man liest vorher, man liest nachher, um das einzubetten, damit man versucht, so nah wie möglich an der Bedeutung zu bleiben. Das ist so entscheidend. Deswegen in Kapitel 13, ab Vers 16 und bis 18 finden wir diesen Hinweis auf diese Zahl. Bevor wir es aber lesen, ganz kurz, damit wir wissen, wann es da auch auftaucht. Ja? Und so sind wir auch wieder gleich ein bisschen wieder in der Offenbarung und ihr bekommt ein bisschen mehr mit. Kapitel 13 sehen wir, dass zwei Tiere aus dem Meer und aus der Erde aufsteigen. Bevor wir eigentlich das auslegen müssen, müssen wir uns eigentlich wieder ein bisschen mit Daniel beschäftigen. Aber das sprengt ein bisschen den Rahmen. Wir waren schon vorhin ein bisschen in Daniel, denn Daniel bekommt auch Visionen. Nebukadnezar träumt von einem Standbild zuerst und dann gibt es noch weitere Visionen. Und was er da träumt, dass diese Standbilder, da gibt es einen Bären oder einen Löwen. Und ja, ihr kennt diese Bilder, das könnten wir uns jetzt anschauen. Und Daniel bekommt das, was er sieht, auch eine Auslegung, was das ist. Und er sagt, es sind verschiedene Reiche, die aufkommen. Das heißt, all die Tiere und Standbild mit all den Tieren, die zeigen die Reiche, die noch kommen. Daniel, das in der Zeit, wo du lebst, das ist das babylonische Reich. Nebukadnezar mit dem Löwen. Der Löwe steht für das babylonische Reich. Auch in den ganzen Reliquien und so weiter. Ihr könnt also nicht Reliquien, sondern wie heißen die? Die Reliquien ist was anderes, genau. Auf jeden Fall auf den Mauern, das ist ein Löwe. Und dann wird beschrieben, auf jeden Fall sind verschiedene Tiere, und er sagt, zuerst kommt ein babylonisches Reich, danach kommt ein medopersisches Reich, und nach den Medopersen kommen Griechen, und nach den Griechen kommen Römer. Und in dieser Zeit der Römer wird ein neues Reich gegründet. Und es wird so klein sein, wie ein Stein ohne Hand losgestoßen, ganz klein. Und wird größer und größer und zermalmt alle Reiche. Und spricht von dem fünften Reich. Und wessen Reich ist das? Das Reich Jesu Christi. Und es ist so, wie Jesus gesagt, wie ein Senfkorn. Es wird klein beginnen. Aber es wird groß werden. Und das ist letztendlich, was Daniel da gesehen hat. Und so war's. Wann kam Jesus zur Welt? Wer regierte in dieser Zeit? Die Römer. Hat sich so erfüllt? Müssen wir dann uns vorstellen, wenn ihr jetzt an die Römer denkt, oder an Griechenland denkt. An was denkt ihr? Ein furchtbares Tier. Wir haben Vorstellungen ungefähr, wie diese Reiche aussahen. Natürlich ihre Kampfführung und ihre Rüstungen, all das bringt mit sich. Aber der Punkt, hier geht es jetzt nicht darum, dass wir uns ein Tier vorstellen, sondern hier sehen wir eine politische, militärische Macht, die eine Weltherrschaft einnimmt. Und sie dürfen nur so weit, wie viel Gott ihnen zulässt. Und wenn Gott sagt, das war's, da kommt ein anderes. Entschuldigung. Das Abendbrot, diesmal. Da kommt ein anderes Reich. So, und dann zum Beispiel wird das griechische Reich, glaube ich, wie ein Panther beschrieben, das Flügel hat. Und das bedeutet, schnell ist. Wenn wir uns die Eroberung Griechenlands anschauen, dann wisst ihr, warum es Flügel hat. So, das ist jetzt keine große Kunst. Aber was wir lernen aus Daniel ist, wenn von einem Tier die Rede ist, dann geht es hier nicht um ein buchstäbliches Tier, sondern um ein Weltreich. Und jetzt guckt man mit mir Kapitel 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und ich hoffe jetzt schon, kommt ein Tier aus dem Meer. Darf ich euch so viel sagen? Das Meer steht für Völkerwelt. Es kommt ein Tier aus dem Meer. Und das hat was? 10 Hörner. Hörner stehen für Herrschaft. Und diese hat wie viel Herrschaft? 10. Für was steht die Zahl 10? Eine vollkommene Herrschaft. Das ist ein Tier mit einer vollkommenen Herrschaft. Und hat 7 Köpfe. 7 steht für das Ganze. Köpfe stehen für Repräsentanten dieser Herrschaft. Ja, so Könige zum Beispiel. Das heißt, es müssen nicht buchstäblich 7 sein, sondern komplette Herrschaft, ganze komplette Macht, Vollmacht, ganze Herrschaft wird. So ein mächtiges Tier. Ein mächtiges Tier kommt daraus. Wir, aus Daniel haben wir gelernt, ich hoffe, ihr habt es mitgelernt, es ist ein Weltreich, es ist ein mächtiges, großes Weltreich kommt. Und dann wird es beschrieben, dass es auf seinen Hörnern 10 Diademe, das heißt König, Könige sind das, auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft. Vom Drachen haben wir schon gelernt, wer ist es? Es ist der Teufel. Woher kommt die Herrschaft und die Macht dieses Tieres? Vom Teufel. So, und merkt ihr, diese Beschreibungen dieses Tieres, es ist eine Mischung aus allen Tieren, die wir bei Daniel mal gesehen haben. Das ist ein mächtiges Weltreich, ein politisches, militärisches, mächtiges Reich kommt es. Und dieses Tier ist in erster Linie nicht eine Person, es ist ein Reich. Und was uns dargestellt wird, ist ein militärisches, politisches Reich steht auf. Und das Ziel ist, gegen wen? Gegen Christus und die Gemeinde zu kämpfen. So, das geschieht, das geschah, geschieht und wird immer noch geschehen. Und wird sich zuspitzen. Erstmal nur vom Kontext. Ich werde nicht zu viel in dieses Detail hineingehen, aber einfach, dass wir eine Vorstellung haben, um was hier geht. Ich hoffe, dass das nimmt uns ein bisschen weg von diesem und mystischen und Tier, sondern Weltreiche könnt ihr euch vorstellen. Okay. Und jetzt schaut mal Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde, nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Ein anderes Tier kommt. Wenn das ein Tier in Kapitel 13, Vers 1 ein militärisches Reich ist, dann ist dieses zweite Tier nicht ein Mensch und nicht der Antichrist, was als falscher Prophet hier bezeichnet wird. Wisst ihr, was das hier ist? Ist auch ein Reich. Aber kein militärisches, politisches Reich, sondern ein religiöses Reich. Denn was hat Hörner wie ein Lamm? Für was steht ein Lamm und Hörner? Jesus, das Lamm. Es sieht aus, als ob es Jesus ist. Aber es redet wie ein Drache. Und wir wissen wiederum, wer der Drache ist. So. Es sieht aus, als ob es religiös ist. Als ob es christlich ist. Aber wenn man hört, was er redet, ist antichristlich. Ist gegen Christus. Es sieht so aus, als ob, ist es aber nicht. Es ist ein antichristliches religiöses System, egal wie wir es ihr benennt. Und bleibt mir bitte nicht bei den Katholiken stehen. Spielt keine Rolle. Dem Teufel ist egal, wie man es nennt. Ich will so sagen, Teufel weiß ganz genau, wie er den Menschen verführt. Wenn er einen Menschen findet, dem es ums Geld geht, wird er ihm ein Wirtschaftssystem verkaufen. Wenn ein Menschen findet, dem es um Politik geht, wird er ein politisches Reich verkaufen. Wenn ein Menschen findet, der ein Atheist ist, wird er ein atheistisches Reich verkaufen. Wenn ein Menschen findet, der religiös ist, wird er ihm ein religiöses Reich verkaufen. Und er wird für jeden religiösen Mensch eine passende Religion finden. Hauptsache, er ist darin gefangen. Egal, wie sie heißt. Das ist Ziel. Hier wird uns gezeigt, mit welche Pforten der Hölle an der Gemeinde rütteln werden, um sie zu zerstören. Und in diesem Zusammenhang kommt uns die Zahl 666 vor. Das ist erstmal ganz grob der Kontext. Und jetzt merkt, wir reden nicht von einer Person. Wir reden von Systemen. Und wir leben schon lange in diesen Systemen. Schaut mal Vers 16. Kapitel 13, Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Malzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres, die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Das ist gut jetzt. Jetzt brauchst du Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Menschheit, eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. So, wer dieses Malzeichen hat, kann weder kaufen noch verkaufen. Und daher kommt die ganze Theorie, das heißt, dass wenn man nicht diese entweder Chip oder irgendwas hat oder Strichcode und dann kann man an der Wirtschaft und am Leben der Gesellschaft nicht teilnehmen. Man wird dadurch ausgeschlossen. Wenn du nicht kommst und du hast, dann nee, kannst du nicht. Abgesehen davon, steht hier irgendwas vom Chip, von dem Strichcode? Nein. Und allein die Tatsache, dass es nicht steht, muss ich sagen, dann lass uns doch vorsichtig sein. Das heißt, wir bewegen uns hier auf Basis der Spekulation, oder? Wir gehen über die Schrift hinaus. Und selbst, Freunde, wenn es ein Chip wird, wenn es wird, dann wissen wir es. Aber solange es kein Chip ist, bitte nicht etwas hineinlegen, was nicht drin steht. Aber jetzt müssen wir schauen, was steht da drin? Erstmal. Jetzt gucken wir uns erstmal die Zahl an. Die Zahl Gottes ist 3. Die Schöpfung, die Gott geschaffen ist, 3 plus 4 ist 7. Den Mensch, den Gott geschaffen ist, nach wessen Bild wurde der Mensch geschaffen? Gottes Bild, wir wissen, beziehungsfähig. 3 plus 3 ist 6. Die Zahl des Menschen ist 6. Aber ein Mensch, der sich zu Gott erklärt und Gott spielt, ist was? Was ist die Zahl Gottes? 3. Ein Mensch, der sich zu Gott erklärt, ist 3 mal 6. 6, 6, 6. Ein Mensch, der sagt, ich bin Gott. Versteht ihr? Hier geht es nicht um eine Zahl. Hier geht es um einen, der sagt, ich bin Gott. Was ist die Versuchung des Teufels von Anfang an gewesen? Ah. Und wer das annimmt, wird versiegelt. Versteht ihr, was ich meine? Ich will andersrum fragen. Wenn der Geist euch versiegelt, kriegt ihr einen Chip? Nee, gell? Steht auf eurem Stirn 777. Oder 888. Oder die 3. Ich weiß nicht. Nein, steht nicht. Wir werden versiegelt durch den Geist Gottes, richtig? Und was bewirkt der Geist Gottes in uns? Dass wir so leben und so handeln wie Gott, oder? Dass wir die Gesinnung Christi bekommen. Was glaubt ihr, wie die Kinder des Teufels versiegelt werden? Schlag mit mir, eine Hand bleibt noch. Nein, wir finden das noch schnell. So am Ende, wir brauchen jetzt zwei Bibelstellen. Die eine Stelle, wir gehen in den Epheserbrief und dann gehen wir in das 5. Buch Mose. Und ich hoffe, dass dann klar wird. Zuerst in den Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 2. Ab Vers 1. Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 1. Auch euch hat Gott auferweckt, euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Achtet darauf. Er hat euch auferweckt, die ihr tot wart in was? Geistlich. Steht das da? Nein. Ihr tot wart in Vergehungen, in Sünden. Das heißt, ihr habt geistlich tot sein, bedeutet nicht, dass mein Geist gestorben ist. Geistlich tot bedeutet, ich tue die Dinge, die des Todes würdig sind. Ich tue die Dinge, die mir den Tod bringen werden, und zwar den geistlichen, den ewigen Tod. Das bedeutet geistlich tot sein. Geistlich tot sein heißt, so verblendet am Geist, an deinem Menschengeist, dass du die Herrlichkeit Gottes nicht sehen kannst und dass du vom Teufel bestimmt wirst und die Dinge tust, die dir den Tod bringen werden. Das ist geistlich tot sein, verblendet sein. Nicht, da ist etwas gestorben. Wenn wir von der Wiedergeburt reden, dann reden wir nicht davon, dass etwas wiedergeboren wird, was vorher da war, sondern wir reden von einer neuen Geburt, etwas komplett Neues entsteht, was vorher nicht da war. So, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden. Und jetzt schaut mal, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. Wer ist das? Der Teufel. Des Geistes, der jetzt in den Söhnen der Ungehorsam wirkt. Woran? Wer sind die Kinder des Teufels? In denen sein Geist wirkt. Und was glaubt ihr, was wird er bewirken bei denen? Die werden so leben. Sie werden die Dinge tun, die des Todes würdig sind, die Gottes eine Lästerung, für Gott eine Lästerung sind. Versteht ihr? Das heißt, vom Teufel versiegelt worden sein. Wie wir mit dem Heiligen Geist versiegelt werden, versiegelt er die Menschen mit seinem Geist, den Dämonen. Hier steht es. Sie wandeln gemäß dem Geist der Fürsten, der in den Söhnen des Ungehorsams ist. Das halten wir kurz im Hinterkopf und jetzt gehen wir zum 5. Mose. Und ich hoffe, dass jetzt klar wird, was damit mit dieser Zahl und damit gemeint ist. 5. Mose, Kapitel 6. Wir haben das Schema Israel. Höre Israel, Gott spricht, Gott offenbart sich. Oh Freunde, glaubt mir das, das ist alles herrlich, alles wunderbar. Wenn wir Kapitel 6, darf ich etwas vorlesen, wo ich hoffe jetzt, nach den paar Stunden, die wir miteinander verbracht haben, gestern Abend, jetzt, heute Abend schon, und die Dinge, die ich gehört habe, dass, wenn ich jetzt das lese, dass bestimmte Sachen so klingeln bei euch. Ich fange mal an, Kapitel 6, Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut. Okay? Nicht, damit ihr sie wisst, damit ihr sie tut. Die Lehre des Bewahrens, die Lehre des Haltens. So beginnt es hier. Darüber sprachen wir gestern, gell? Das war unsere Ausgangssituation. So, es geht darum, etwas zu bewahren, es geht etwas zu behalten. Und dann kommt dieses große und herrliche Schema Israel, der Israel soll hören, Was, und dann schaut mal Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Da will ich fragen, wie liebt man Gott mit seinem Herzen? Pop, 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 pop. Malt man dann schöne Herzchen und sagt, Gott, ich liebe dich. Feiern wir am Valentinstag. Im Hebräischen ist das Herz der Sitz von Verstand, Willen, Wollen, Entscheidungen treffen. Das ist beim Hebräischen sitzt alles ein bisschen höher. So, es ist nicht die Pumpe, es ist auch nicht das Verliebtheitsgefühl, es ist kein Gefühl, es hat was Rationales erstmal. Das hat was mit dem Verstand zu tun. Was bedeutet das? Wie liebt man Gott mit seinem Verstand? In 1. Buch Mose Kapitel 6 heißt es, das Trachten des Herzens des Menschen ist von Jugend auf böse. Ah, im Herzen ist Trachten. Das Denken, das Wollen ist das Menschen von Jugend auf, von klein auf ist das Herz böse. Was ist da böse? Das Denken, was ich will. Ich will sein wie Gott. Ich will meine eigene Entscheidung treffen. Ich will nicht abhängig sein von Gott. Ich will sagen, was mir gut oder nicht gut tut. Ich habe eine Ahnung. Wisst ihr, woher die ganze Rebellion kommt? Warum sind unsere Kinder so rebellisch? Und wir ja auch. Warum? Weil sie denken, wir meinen es nicht gut mit ihnen. Sonst wird keine Rebellion geben. Sie meinen, wenn ich sage, geht putzt die Zähne und ab ins Bett, das ist schlecht. Dann sagen sie, Papa, gerade jetzt macht's Spaß. Jetzt. Und die drehen ja immer dann gerade auf. Und dann, wenn ich das sage, dann, oh, der Papa gönnt uns nicht diesen Spaß, gell? Was der Teufel macht und gemacht hat und den Menschen zum Fall gebracht, das Herz kaputt gemacht hat, er hat Gott den Menschen madig gemacht. Er hat ihnen gesagt, wisst ihr was? Gott meint es nicht gut mit euch. Er hat in ihnen Zweifel gesät. Sollte Gott wirklich es gut mit ihr meinen, dann hätte er euch auch diesen Baum gegeben. Aber jetzt stellt euch vor, wie viele Bäume dürfen sie essen? Alle. Und wie viele dürfen sie nicht essen? Ist aber unfair, gell? Na, das ist ein böser Gott. Fies. In was für einer Relation steht einer zu Haufen Bäume? Aber dann, er bringt einen dahin, dass man auf den einen sagt, das ist der Leckerste, das ist der Beste und das ist bestimmt, hat einen Grund. Du willst nicht, dass wir das Beste kriegen. Du bist böse. Das schafft er. Listig, raffiniert bringt er uns dazu, ein falsches Gottesbild zu haben. Ein Christ darf das nicht, das nicht, das nicht. Stattdessen muss er das und das. Oh, und du bist noch freiwillig Christ. Oh, stimmt, du hast recht. Ja, das macht er von Anfang an. Aber wisst ihr, ein Kapitel lang wird uns berichtet, dass Gott die ganze Welt schuf, oder? Und wie war das alles? Schön, es war gut. Wisst ihr, für wen Gott den Kosmos gemacht hat? Und die Erde und das Wasser und die Erde trennte und Vegetation und Bäume und Nahrung und Tiere und Sterne. Für wen? Aber er meint es ja böse mit uns. Er macht einen perfekten Ort. Allerlei Bäume, alle gut zur Nahrung, alles lecker. Da gibt es Ströme des Wassers fließen, die Gold und Diamanten, alles da, ein reicher Ort. Oh, böse Gott. Das schafft der Teufel, indem er das Herz des Menschen vergiftet und eine Rebellion stiftet. Gott meint es nicht gut mit euch. Ich bin mir sicher. Und darum übrigens die Kinder, die denken, Party machen, die Eltern haben keine Ahnung, wie viel Spaß das macht. Alkohol trinken und rauchen und Sex und alles. Die haben keine Ahnung, als ob wir nie in dieser Zeit waren. Und darin verbieten wir. Wir wissen nicht, wie gut es ist und eigentlich, dass es alles toll ist. Und weil wir nicht wissen, dass es gut ist, aber sie wissen es ja besser, deswegen machen sie es. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin, glaube ich, überzeugt. Ich habe es noch nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Theorie von mir. Wenn ich meine Kinder dazu bringen würde, sie zu überzeugen, dass Müll heraustragen verboten ist, sie nicht machen dürfen, würden sie das anfangen zu tun. Heimlich. Ich bin nicht da, dann gucken sie, gehen, holen die Müll. Warum dürfen wir das nicht? Bestimmt ist da was drin, was wir nicht haben dürfen. Was Gutes. Dann tragen sie es raus, schmeißen Mülleimer und kriechen da noch rein und wühlen rum. Was verheimlicht er uns da? Das ist das Herz. Das Herz ist vergiftet vom Teufel. Und in all seinen Entscheidungen will er Gott nicht haben, weil er sagt, er weiß es besser, was für ihn besser ist. Gott zu lieben von deinem ganzen Herzen bedeutet nicht Gefühlsdüselei erstmal. Ich sage nicht, dass Gott lieben nichts mit Gefühlen zu tun hat, mit Sicherheit. Aber zuerst mal, und das ist, Liebe ist zuerst mal eine Entscheidung, ob ihr es haben wollt oder nicht. Und wer erstmal auf ein Gefühl wartet, um zu fühlen, der kann lange warten. Gott liebte dich, bevor Gefühle er für dich hatte, Anführungsstrichen. Er hat sich für dich und für mich entschieden. Und aufgrund dieser Entscheidung hat er etwas getan. Versteht ihr? Und wisst ihr was, wenn man etwas sich entscheidet und tut, wisst ihr, was dann kommt? Gefühl. Und zwar ein gutes. Das geht dann her. Aber man wartet nie auf Gefühle, bis dann kommt. Man trifft eine Entscheidung. Und das hat was mit dem Herzen zu tun. Gott zu lieben bedeutet, Gott in allen seinen Entscheidungen mit einzubeziehen. Das heißt, Gott vom ganzen Herzen zu lieben. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, aber morgen mir ein Haus kaufe und sie nicht frage, das könnte Ärger geben. Oh Schatz, ich liebe dich, aber weißt du was, ich habe ein Haus gekauft. Ja, wieso hast du mich nicht gefragt? Du haltest mich für wichtig. Und du sagst, du liebst mich? Das ist kein Ausdruck der Liebe, oder? Da hat es nichts mit Blumen und Strauß und all dem zu tun. Es hat einfach was zu tun, ich beziehe denjenigen, den ich liebe, in mein Leben hinein und er darf mitentscheiden. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber er hat keinen Platz in meinen Entscheidungen. Und ich meine jetzt nicht nur, gehe ich sonntags in die Kirche oder nicht? Lese ich die Bibel oder nicht? In allen meinen Lebenslagen, komplett. Ich stehe auf. Ich beziehe Gott in mein Leben hinein. Ich frage mich, Herr, verherrlicht dich das, was ich jetzt gleich mache? Macht es dich groß? Würdest du dabei mitmachen oder nicht? Wenn ihr allein das fragen würdet, bräuchte gar nicht so viel spekulieren, oh, was ist Gottes Wille oder nicht? Stell dir vor, wenn jetzt Gott da ist, würde er da mitmachen oder nicht? Und die Antwort ist sehr schnell. So, Gott zu lieben von ganzem Herzen heißt, in alle seine Entscheidungen hineinzubedingen. Hat was mit deinem Denken zu tun. Hat Gott Platz in deinem Denken. Zweitens, liebe ihn mit deiner ganzen Seele. Das ist etwas Umfangreicher. Aber hier ist das hebräische Wort Nefesh. Und das heißt Bedürftigkeit, lebendes Wesen. Gott zu lieben mit der ganzen Seele bedeutet, ihn mit deinen eigenen Bedürfnissen zu lieben. Er darf dein Denken bestimmen und er darf auch deine Bedürfnisse bestimmen. Er darf dein Leben bestimmen. Das braucht jetzt, aber das ist jetzt nicht das Thema, deswegen ist alles Glaubensgrundlagen. Aber das ist etwas, was man da anschauen muss. Das heißt, in allen Bedürfnissen, ob Essen, Trinken, Atmen, Sexualität, all diese Dinge, das gehört zum Leben dazu. Spielt Gott da eine Rolle? Oder sagt man, nee, da hat Gott keinen Platz. Ist ja eh, also das ist ja nicht, was Gott was angeht, gell? Ja, aber der hat mein Leben gemacht. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit all meinen Sinnen, Bedürfnissen, Empfindungen, Neigungen, hat er doch gemacht. Was glaubt ihr, wen sollten wir fragen, was für mich dann gut ist? Der mich doch gemacht hat. Er weiß es. Ich weiß es nicht immer. Und der schon? Bezieh Gott in all deine Lebensbereiche hinein, deine Bedürfnisse hinein. Auch in die Sexualität. Nächstes. Und lieb ihn mit deiner ganzen Kraft. Was heißt das? In all dein Tun, in dein Handeln. Mach das. Ist Gott die Quelle deiner Kraft? Darf er dein Tun auch bestimmen? Nicht nur dein Denken, nicht nur dein Fühlen, auch dein Handeln? Wenn wir das jetzt zusammenfassen. Gott zu lieben heißt, ganzheitlich. Er darf komplett, er hat Anteil und hat Platz in meinem kompletten Leben. Mit meinem Denken, mit meinem Fühlen und mit meinem Handeln, okay? Das ist ganzheitlich. So beginnt das Schema Israel. Das ist das größte Gebot. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist dem gleich. Und wer so lebt, hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt lesen wir weiter, jetzt kommt's. Ja? Okay. Vers 8. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und du sollst sie als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses an deine Tore schreiben und du sollst, und das reicht mal bis dahin. Das wichtigste Prinzip des Lebens, Gott in alle Bereiche mit einzubeziehen, sollst du wohin tun? An die Stirn und an die Hand. Kommt euch das bekannt vor? Es gibt auch ein Malzeichen, dass eine Stirn unter die Hand kommt. Und jetzt kommt ein frommer Jude und bindet sich eine Quaste an die Stirn und einen Gebetsriemen und sagt, ich habe das Gesetz gehalten und es nicht verstanden. Und er meint, er hat es getan, was da drin steht. Und Jesus sagt, ihr versteht nicht. Denn was bedeutet an die Stirn? Dieses Gebot Gottes soll dein Denken sein. Egal, wo du gehst, stehst du auf, gehst du schlafen, gehst du aus der Tür raus. Überall soll es vor deinen Augen sein. Denke daran, dass das dein Lebensprinzip ist. Denke daran. Und wenn du handelst, wenn du etwas tust, nimmst ein Buch, zack, ist an meiner Hand. Ah, wenn ich was tue, darum, es muss um Gott gehen. Das heißt, all dein Denken und all dein Handeln soll davon bestimmt sein. Das bedeutet Stirn und Hand. Und jetzt gehen wir zurück in Offenbarung Kapitel 13. Also, die ist die Rede von zwei antichristlichen Systemen. Ein politisches, militärisches Reich und ein religiöses Reich. Und später kommt noch ein wirtschaftliches Reich. Freunde, die Hure Babylon ist nicht die falsche Kirche. Das ist hier, das ist das Tier mit Hörnern. Die Hure Babylon ist ein Wirtschaftssystem. Da sind nämlich die Hafensänger und die alles Mögliche und die Händler und all das. Das sind verschiedene Systeme, die gezeigt werden, die gegen Jesus Christus und seine Gemeinde leben. In der Apostelgeschichte wird es deutlich, als nämlich der Schmied Aufstand gemacht hat. Warum? Weil sie gegen die Indianer gelästert haben? Nee, weil er Pleite gemacht hat. Denn man hat die Götzenfiguren nicht mehr gekauft. Und sein Geschäft ging flöten. Okay? Das hat ihn aufgeregt. Money, money, money. Und nicht. Das ist ein anderes System. Aber jetzt sind wir da, Kapitel 13. Zwei verschiedene Tiere. Und sie bringen die Menschen dazu, dass sie ein Mahlzeichen an die Stirn und die Hand nehmen. Ich versuche es so knapp wie es geht zu sagen. Sie bringen dazu, dass sie so denken und so handeln wie diese Tiere. Und welche Auswirkungen hat? Wer so denkt und wie handelt wie sie, wird so, oder andersrum. Wer nicht so denkt und nicht so handelt, welche Schwierigkeiten wird er kriegen? Kann er so Geschäfte treiben, wie er vorher getrieben hat? Kann er weiterhin lügen, mit Steuerbetrug und Hinterziehung sein Geschäft führen? Kann er sich an Ressourcen, Geldern besorgen, ohne militärische und politische Macht? Schaut euch die Welt an, die ganzen Kriege. Um was geht's doch eigentlich? Um Ressourcen. Da muss man kein großer Experte sein, um das zu wissen. Ist doch klar, Weltfrieden, Territorium verteidigen. So, kommst du mir näher, dann zeige ich dir, wo deine Grenzen sind. Jeder verteidigt seine Interessen, seine Ressourcen. Es geht um Geld, um Macht. Und wer von dem Tier, von diesen Systemen, wer das Denken annimmt, der treibt es voran. Wer es aber ablehnt, nicht annimmt, für den wird es schwierig, auf diesem Wege reich zu werden, oder? So, hier geht es nicht um einen Chip, hier geht es nicht um einen Strichcode, hier geht es nicht, dass wir dann irgendwo im Supermarkt nichts mehr kaufen können. Darf ich eine Entwarnung euch geben? Hier geht es darum, dass wir nicht die Gesinnung des Teufels annehmen. Denn er wirkt in den Kindern des Zorns durch seinen Geist und bringt diese dazu, das zu tun, was sie tun. Guckt euch die Welt an und schaut, was sie tun. Schaut, was sie denken oder schaut, was sie tun und ihr werdet sehen, was sie denken. Hört doch genau hin. Sie mögen wie ein Lamm aussehen, aber sie reden wie ein Drache. Sie können sagen, Friede, Friede. Wenn die Misswahl stattfindet, schönst die Frau der Welt. Was muss sie sagen? Weltfrieden. Kennt ihr den Film Miss Undercover? Ja, das muss ein Weltfrieden. Ah ja, von wegen Weltfrieden. Es gibt nur einen, der Frieden bringen kann, der Frieden gemacht hat, Jesus Christus. Von daher die Zahl 666 ist eine Zahl des Menschen erstmal. Und es ist eine Zahl, wenn der Mensch sich selbst zu Gott erklärt und selbst alles in die Hand nimmt und das an seine Stirn bindet und dann seine Hand nimmt. Das heißt, sein Denken bestimmt, sein Handeln bestimmt. Ist das gruselig? Ich hoffe, das ist... Oder ich frage mal, ist das einleuchtend? Ich finde, das ist nicht nur einleuchtend, das ist für mich sogar warnend. Das ist für mich, ich kann damit jetzt was anfangen und muss nicht warten, ob ich irgendwann mal von jemandem, von der Regierung ein Schreiben bekomme, jetzt geh hin und lass dir einen Chip einpflanzen. Und es gibt in manchen Situationen, wo das sogar gemacht wird, aus welchen Gründen. Und dann ein großer Aufruhr, jetzt ist die Zeit da, jetzt Katastrophe, bitte nicht hingehen, bitte das nicht machen, weil das ist jetzt antichristlich. Genauso wie die Zeugen Jehovas sagen, keine Bluttransfusion. Oder? Weil da ist ja die Seele drin. Und mir reicht schon eine Seele, komme mit der nicht klar. Dann noch zwei dazu. Und das beruht genauso auf Missverständnis, was bedeutet, was Seele ist. Aber das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist, 666, die Zahl, nicht rechnen, verstehen. Und man rechnet, Papst, Napoleon, alle findet man. Man kann alle in diese Zahl hineinpacken. Freunde, abgesehen davon, Johannes sagt, viele Antichristen sind schon gekommen, viele. Und jeder, der in irgendeiner Weise sich an diesen Reichen beteiligt, gehört zu ihm. Da brauche ich nicht rechnen. Brauche ich doch nicht rechnen, ist so. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Okay, Zahl 666 haben wir geschafft. War noch eine Frage, die ich nachreichen wollte? Ich glaube nicht, oder? Da war noch irgendwas? Okay, so. Wo sind wir stehen geblieben? Handwerkzeug. Okay. Uns fehlen noch zwei, richtig? Okay, also. Wir haben, einfach zur Erinnerung, das ist etwas, was wir immer tun müssen. Erstens Handwerkzeug offenbaren und nicht verschlüsseln. Zweitens Handwerkzeug geistliche Wahrheit mit geistlichen Bildern, geistliche Wahrheit müssen geistlich gedeutet werden. Es geht um Schatten und Bilder. Dann drittes Werkzeug. Der Zusammenhang zwischen Sehen und Hören, Hören und Sehen, das müssen wir verstehen, das vierte Handwerkzeug. Zahlen, das waren wir, müssen verstanden und nicht gezählt werden. Das fünfte Handwerkzeug, Christus als Mitte der Schrift. mit das Wichtigste. Geht mir in die Offenbarung, schlagt Kapitel 1, Vers auf. Ich werde euch ein, zwei Beispiele kurz was zeigen. Offenbarung 1, Vers 1 beginnt Offenbarung Jesu Christi. Um wen geht es in der Offenbarung? Um Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Er wird uns hier offenbart, und zwar als der Verherrlichte, als der Erhöhte, als der Siegreiche, als das Lamm, das den Sieg errungen hat. Da wird er verherrlicht. Und dann wird in verschiedenen Situationen, dazu kommen wir gleich zu der Gliederung, in verschiedenen Situationen wird er gezeigt, und zwar, dass er in der Mitte ist, weil er das Zentrum. Kennt ihr das Lied? Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker dieser Zeit. An ihm hängt alles, um ihn dreht sich alles. Er steht in der Mitte. Und von ihm und zu ihm und durch ihn sind alle Dinge. Und von daher suchen wir nach ihm und verstehen alles von ihm. Schaut mal, wir haben diesen Text gelesen, Kapitel 1 in der Offenbarung, Vers 12. Johannes dreht sich um und sieht etwas. Er sieht die sieben goldene Leuchter, richtig? Und inmitten der Leuchter, und einen gleich einen Menschensohn. Wo steht er? In der Mitte. Das ist nicht ohne Grund. Da sind sieben goldene Leuchter. Und das, und in der Mitte. Wo ist er? Nee, nicht an der Seite. Und er ist nicht nur bei einem Leuchter. Er ist in der Mitte aller Leuchter. Er ist das Zentrum der Gemeinde. Er steht im Mittelpunkt. Er ist das Haupt der Gemeinde. In der Haupt, wir haben gesprochen, die sieben goldenen Leuchter des, der Gemeinde, die an Leuchter des Evangeliums leuchten. Da sind sie golden, weil sie kostbar sind. Und kostbar, nicht weil sie so toll sind. Das, wenn wir uns anschauen, dann sehen wir alles andere als Gold, oder? Wenn wir die Kirchengeschichte und die Gemeinde anschauen, sehen wir alles andere als Gold. Und wir freuen uns an Gemeinden wie Philadelphia, wo wir denken, das könnte vielleicht kostbar sein. Aber interessanterweise sind alle Gold. Und sie werden alle geläutet, damit wirklich Gold bleibt und die Schlacke abgeht. Und da wird einiges abgehen. Und das ist ja, was später berichtet wird. Die Zornes, die Siegelgerichte, das sind Gerichte, die die Schlacke abmachen, damit diese alle sieben Gemeinden sich als Gold erweisen. Aber Gold sind sie nicht von ihrem Wesen in erster Linie, sondern von ihrer Stellung. Es gibt ein herrliches Beispiel, darf ich euch kurz dazu sagen. Es gibt in einem Land, habe ich gehört, war noch nicht da, ich glaube in einem afrikanischen Land, wenn eine Frau geheiratet wird, muss der Mann Mitgift mitbringen. So, es gibt so und so rum in verschiedenen Ländern. Und es gibt ein Dorf irgendwo, ich habe es gehört, wie gesagt, ich erzähle euch ein Gleichnis. Es gab ein Dorf und da gab es den Brauch, wenn man eine Frau heiratet, einen Mitgift zu bringen. Und der Höchstpreis für eine Topfrau, was auch immer eine Topfrau war, nagelt mich nicht fest. Aber auf jeden Fall für eine Topfrau war 7 Kühe. So, und also wenn eine Frau heiratet, die top war, musste 7 Kühe locker machen. Es gab einen Mann, der hatte 2 Töchter. Die eine war eine Topfrau. Absolute 7 Kühe wert, was immer sie auch toll war. Und gibt es eine andere Tochter und die anscheinend nicht. Vielleicht hat sie geschielt oder fehlt ein Auge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie nicht so top, weil die erste Frau ging weg wie warme Semmel. So, die standen Schlange und alle wollten ihre besten Kühe und irgendeiner hat es gekriegt und sie war weg. 7 Kühe bezahlt, die besten Kühe und die Frau weg. Und so verging eine lange Zeit und niemand wollte die zweite, weil die ist nicht so top. Und niemand wollte sie. Und eines Tages klingelt es an der Tür und steht ein junger Mann und sagt, ich will ihre Tochter heiraten. Der guckt ihn an und denkt, die ist schon weg. Und er sagt, nein, sie haben doch noch eine. Ach, Sie meinen die zweite? Ja, die zweite, ich will sie heiraten. Ja, wirklich? Und der ist natürlich erstmal happy. Endlich kriegt er sie aus dem Haus. Und dann sagt er, okay, freut sich darüber, dass überhaupt jemand nimmt. Und dann im nächsten Moment denke ich, ein Mitgift muss ich ja noch klären. Aber dann, wenn ich jetzt frage, vielleicht nimmt sie es ja gar nicht mehr. Also überlegt und dann sagt er, okay, was würden Sie denn geben für sie? Also er macht nicht mal einen Preis, weil er hat, sagt, was würden Sie geben? Er guckt ihn an und sagt, 7 Kühe. Sie wissen schon, wen Sie da, das ist schon die, 7 Kühe. Der Vater sagt, alles klar, wollen Sie sie nochmal anschauen? So. Er hat sie angeschaut, sagt, 7 Kühe, okay, abgemacht. Der bekommt die 7 Kühe, die besten 7 Kühe, die dann der junge Mann hat, kriegt er die und die feiern Fest. Und die haben ein großes Fest und er gibt alles. Und es wird viel getrunken auf diesem Fest, wie zu Kana. Und irgendwann mal, wo die nicht wenig getrunken haben und die Zunge lockerer sitzen und die Schwellhemme so sinkt, gehen die Freunde zu dem jungen Mann und sagen, hey, mein Freund, herzlichen Glückwunsch, aber weißt du, du hättest auch das Billige haben können. Wieso hast du 7 Kühe gezahlt? Das verstehen wir nicht. Alle reden hier. Trauen sich endlich ihn zu fragen, wieso hast du für die 7 Kühe gezahlt? Da guckt er sie an und sagt, weil ich schon immer eine 7-Kühe-Frau haben wollte. Weil ich schon immer eine 7-Kühe-Frau haben wollte. Der Preis macht den Wert. Wisst ihr, warum wir Gold sind? Wisst ihr, warum wir kostbar sind? Wisst ihr, warum wir wertvoll sind? Weil Jesus den Höchstpreis gezahlt hat. Wir sind eine 7-Kühe-Frau. Eine 7-Kühe-Braut des Lammes. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir die weggehen wie warme Semmeln. Uns fehlt ein Auge. Und wir bauen permanent Mist, das eigentlich uns niemand haben möchte. Aber er hat den Höchstpreis bezahlt, weil er uns wollte. Ist das nicht herrlich? Das macht dein und mein Wert aus. Such deinen Wert nicht in dir. Das ist Psychologie. Du bist viel wert. Du bist was wert. Guck in dich und guck mal, du schaffst es. Ich hab's auch geschafft. Du kannst es auch schaffen. Psychologie alles. Dein Wert kommt in Christus. Er hat für dich den Höchstpreis bezahlt. Das macht uns zu goldenen Leuchtern. Das macht uns zu goldenen Leuchtern. Alles, was er getan hat. Ich sage so, er macht uns kostbar und er bringt uns zum Leuchten. Und wenn er an uns reiben muss, wie an der Wunderlampe von Aladdin, er bringt uns zum Leuchten, weil er uns heiligt und reinigt und in uns das Öl reingießt und uns anzündet. Er macht das. Als Jona den Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen, wollte er noch gar nicht, gell? Und er, und da ist wirklich so schön, wie es immer heißt, es hinab, 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 er stieg, er ging hinab nach Jaffa, stieg ins Boot, ging hinab ins, in unser Alte vom Boot, also man ging immer bergab, er wollte immer weg, weit weg, depressiv, hätte sich hingelegt, ich will niemandem was wissen, ich will nichts sagen. Und dann was passiert? Er wollte nichts sagen, er wollte kein Leuchter sein, da kommen die Menschen und sagen, ja, wer bist du denn eigentlich? Na gut, ich bin ein Hebräer und übrigens, ich glaube an den, der das Ganze hier gemacht hat, oh, Katastrophe, ja, dann hat er das mehr gemacht, ja, genau. Oh, dann beten wir zu den falschen Göttern, dann beten sie zu ihm, bekehren sich, werden gerettet. Der hat keinen Bock gehabt, das zu erzählen, hat es getan. Warum? Gott hat ihn zum Leuchten gebracht. So, er kann das. Und wenn die nicht gehen wollen aus Jerusalem, dann kommt seine Verfolgung, dann gehen die und erzählen. Gott kann das, Gott kann das. Also, Kapitel 1. Heißt es, Jesus Christus ist in der Mitte der Gemeinde. Und das wird gezeigt, was das bedeutet, dass er in der Mitte der Gemeinde ist. Und dann heißt es, er ist der Menschensohn. Und dann schaut mal, wie der beschrieben wird. Ihr habt es heute Morgen irgendwann mal heute gelesen, richtig? Dieses Bild, weiße Haare und diese Augen und so weiter. Darf ich euch ganz kurz das Bild machen und das Bild kurz aufzeigen? Schauen wir uns das an. Er sieht einen Menschensohn. Wir wissen, wer das ist. Das ist Jesus. Er ist begleitet mit seinen Füßen reichem Gewand und hat einen Gürtel. Wenn wir etwas Zeit mit uns nehmen würden und ins zweite und dritte Buch Mose gehen würden, würden wir entdecken, wer so einen Gürtel trägt und so ein Gewand. Er ist der hohe Priester. So, was uns gezeigt wird. Jesus Christus ist in der Mitte der Gemeinde. Wie? Wer ist er? Jetzt wird uns vorgestellt, was er für die Gemeinde tut und wie er es tut und wer ist. Erstmal, und das ist das erst Wichtigste, weil der Wert nicht in uns ist, weil wir teuer erkauft werden müssen, verwendet sich für uns als der Hohepriester. Er bringt sein kostbarstes Blut, das uns so wertvoll macht. Das ist das Erste. Er ist der sich für dich und für mich bei Gott verwendet. Und weil er sich für mich und für dich und für mich verwendet, hat der Teufel daneben keinen Platz mehr. Könnt ihr euch vorstellen, dass der Teufel neben Jesus steht und sagt, also lass uns mal streiten. Wenn der Herr, der ihn besiegt am Kreuz, vor Gott steht, glaubt ihr, da hat der Teufel noch einen Platz? Der Römer Offenbarung 12, hinausschmeißen. Rausgeschmissen ist der Verklediger unserer Brüder. Übrigens, schon geschehen. Also, er wird beschrieben als der Hohepriester. Und schon ist nicht mehr so mystisch, dieses Gewand. Um das zu verstehen, bräuchten wir ein Studium des Hebräerbriefes. Wunderbar. Was das bedeutet, dass er der Hohepriester ist. Dann, aber er ist nicht der Hohepriester. Und dann heißt es, und also das heißt was mit dem Gewand und den Gürtel und sein Haupt, aber und die Haare waren weiß wie Wolle wie Schnee. Für was stehen weiße Haare, die so weiß sind wie Schnee? Für Weisheit. Warum Weisheit? Das hat erstmal mit Alter zu tun, gell? Deswegen ist das Bild, ich beneide alle, die weiße Haare haben, wirklich. Ich mag das. Ich hätte so gerne weiße Haare. Ich meine es ehrlich. Ehrlich, aber ich kriege sie nicht. Also bei mir fallen sie alle raus. Bevor ich weiße Haare kriege, sind sie alle weg. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich, wenn ich weiße Haare sehe, das ist für mich so ein ich weiß nicht, wie ich so, ich respektiere gleich automatisch diesen Menschen da. Das hat was mit Weisheit zu tun. Aber Weisheit bedeutet ja, wir haben ja gesehen, nicht in erster Linie was mit Alter, sondern Weise ist der, der entsprechend der Lehre oder dem Wort Gottes lebt. Okay? Das haben wir jetzt. Wenn Jesus, von dem die Rede ist, dass er weiße Haare hat, dann heißt er nicht gealtert. Das ist nicht der Punkt. Sondern heißt es, er ist weise. Und er handelt weise mit der Gemeinde. Und was heißt weise? Er handelt mit der Gemeinde entsprechend dem Wort Gottes. Das ist das. Er führt das aus, was Gott beschlossen hat, was Gott gesagt hat, was Gott gebeten hat. Wisst ihr, was Gott Jesus gebeten hat? Ich weiß es. Bitte erlöse alle, die mir gehören. Bitte sterb für sie und bitte bring sie zu mir. Und Jesus sagt, Vater, das mache ich. Alle die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Johannes Kapitel 10, Johannes Kapitel 17. Alle die dir gehören, Vater, ich habe denen alles gesagt und sie haben geglaubt. Wunderbar, wunderbar. Das heißt, Jesus handelt nach dem Willen Gottes. Entsprechend, er ist weise und handelt weise mit der Gemeinde. Er weiß, was er tun muss, damit sie auch das Ziel erreicht. Auch wenn es jetzt momentan nicht so aussieht. Das ist so herrlich. Er ist weise. Er weiß ganz genau, was du und ich brauchst, damit wir das Ziel erreichen. Darum heißt im Römerbrief, alle Dinge, die mit uns geschehen, dienen uns zum Besten. Oder? Darum, weil letztendlich Jesus sich so gebrauchen wird, damit wir ans Ziel kommen. Ob Gutes oder Schlechtes, soll dazu beitragen, dass wir das Ziel erreichen. Das hat was mit weißen Haaren zu tun. Und dann heißt es, und er hat nicht nur weiße Haare, sondern seine Augen sind wie Feuerflamme. Das heißt, er sieht alles. Er durchdringt alles. Er sieht alles. Das ist nicht einfach so ein Laser. Das ist nicht der Punkt. Sondern er sieht all unsere Schuld. Er sieht all unsere Sünde, er sieht all die Verfehlungen, sonst würde sie später in allen Sinnen schreiben, nicht genau auflisten. Das heißt, er überschaut die Situation, ihm ist das nicht fremd. Es ist nicht so, er ist weg im Himmel und wir sagen, wo bist du? Wo bist du? Er sieht's. Nein, er sieht's nicht nur, er ist in der Mitte der Gemeinde, er hat die Gemeinde nicht verlassen. Was hat er versprochen? Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr tauft und lehrt. Und ich bin bei euch, eine Zeit lang halt, wenn es gut geht, wenn ihr schöne Gottesdienste macht, alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage, bis das Ende des Zeitalters. Ich werde euch nicht verlassen. Das ist eine Verheißung. Und wird Jesus ein Wort brechen, das er gibt? Dann wäre nämlich sündig. Aber dann könnte er nicht für uns sterben. So, können wir uns auf ihn verlassen? Ja. Das ist Hoffnung. Er sieht dein und mein Leben. Ihm ist nichts verborgen. Wir können nicht sagen, Jesus, siehst du nicht gerade meine Umstände? Sagt er, doch. Weißt du, doch. Und ich werde weise mit dir handeln. Ich werde machen, dass du das Ziel erreichst. Weißt du warum? Weil ich dein Hohepriester bin. Weil ich mich für dich verwende. So, und dann geht's weiter. Und dann seine Füße gleichen glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Für was stehen Füße in der Bibel? Standfestigkeit ist gut. Wir haben ein Bild für die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Aber vor allem für Herrschaft. Denn alles wird er unter seine Füße tun. Und wenn Menschen zu Königen kommen, was küssen sie? Die stinkenden Füße. Aber warum küssen sie ausgerechnet die Füße? Das ist ein Zeichen der Unterwerfung unter ihre Herrschaft. Und alles wird er unter seine Füße bringen, das heißt unter seine Herrschaft. Wenn es hier von Füßen redet, dann ist die Rede von der Herrschaft Jesu. Aber diese Herrschaft, die glüht wie im Ofen. Warum? Weil er sieht, wie die Gemeinde rebelliert gegen die Herrschaft, wie die Welt rebelliert gegen seine Herrschaft. Und darum muss sie geläutert werden. Er bringt durch Läuterung, wie im Ofen, alles unter seine Herrschaft. Denn er ist das Haupt der Gemeinde. Versteht ihr das? Er verwendet sich für sie. Er handelt weise mit ihr. Er sieht alles und darum handelt er mit ihr weise und bringt die Gemeinde unter seine Herrschaft. Wie macht er das? Wir lesen weiter. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, indem er spricht durch sein Wort. Er spricht. Und zwar wie? In Vollmacht. In das Rauschen vieler Wasser. Vorher heißt es, er hörte wie eine Trompete. Wisst ihr, wie eine Trompete klingt? Wer spielt Trompete? Oh, bin überrascht. die Zeit ist wohl vorbei, der Chöre, der Trompeter. So, aber dieser Klang ist A, sehr laut, aber zu einem sehr klar. Das ist ein sehr präziser, definierter Klang an der Trompete. Und das ist ein Klang des Aufmerksens. Tö, 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 alles klar, jetzt kommt gleich eine Ansage. Hört, 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 der König hat was zu sagen. Aber wenn es die Rede ist von nicht Trompete, sondern von Rauschen vieler Wasser, wart schon mal am Meer? Das habt ihr. Habt ihr schon mal gehört, wie wenn Meereswogen gegen einen Felsen prallen? Als Johannes auf Patmos sitzt, ich kann mir vorstellen, dass er das hört. Wer von euch hat sich versucht, mal eine Welle zu widersetzen? Also ich bringe nicht so geringes Gewicht auf die Waage, muss ich sagen. Bei mir haben diese 10 Schritte nicht funktioniert. Ehrlich gesagt habe ich es nie versucht. Aber wir waren einmal in Spanien, weiß ich noch. Und morgens, kurz vor der Abreise, sagt meine Frau, steh auf, und dann sagt sie, hör mal hin. Und wir lagen im Zimmer und ich hörte so, das war so ein mächtiges Geräusch. Dachte ich, was ist das? Und dann sind wir raus und zum Meer und da waren Wellen. Das war der Hammer. Und dann dachten wir, jetzt probieren wir. Und dann sind wir mal rein und ich bin ein paar Schritte rein, da kam eine Welle und ich war 3, 4, 5 Meter am Strand weiter, voller Hose, voller Sand. So. Ich bringe nicht wenig Gewicht, aber als ich mich da hinstellte und noch meine Frau hielt und dachte, warte, ich halte dich, waren wir beide, wumm, mit Kraft. Was Wasser anrichten kann, wissen wir. Welche Gewalten es entfalten kann. Tsunami. Der kann, der Mensch machen, was er will, Warnungen machen, was er will, sich dagegen stemmen, was er will. Wenn diese Naturgewalt kommt, dann macht es platt, oder? Wenn Gott spricht in Vollmacht und Kraft, dann brechen alle Dämme. Und dann muss sich jeder unter seine Herrschaft beugen. Und Philipper 2 heißt, und dann werden alle Knie sich beugen. Und zitiert Jesaja. Weil er spricht. Und wenn er spricht, dann wird es. Es wird. Weil sein Wort ist ein Schöpfungswort. Und Gott sprach und es wurde. Wenn Welt dadurch geschaffen wurde, wie viel mehr da, oder? So. Er spricht und seine Stimme ist mit Vollmacht und voller Kraft. Und wie spricht er? Wie spricht er? In welcher Vollmacht? Wie geschieht es? Wir lesen weiter. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. So, er spricht und hat seine rechte Hand. Die rechte Hand ist die Ausführende, die Wirkende. Und in dieser rechten Hand sind das 7 Sterne. Was sind diese 7 Sterne? In Kapitel 20 haben wir gelesen, die 7 Sterne sind die 7 Engel der Gemeinde. Das sind die Engel. Das griechische Engel, das Wort für Engel bedeutet Bote. Das bedeutet Bote. Wie spricht Gott? Durch seine Gesandten, durch seine Boten. Und weiter, wie spricht, wie geht es weiter? Dann heißt es, und aus seinem Mund geht hervor ein scharf, zweitschneidiges Schwert. Und wir wissen, was dieses zweitschneidige Schwert ist, wenn wir Epheser 6 kennen. Das ist das Wort Gottes. Das ist die Schrift. Gott, Jesus Christus, bringt seine Gemeinde unter seine Füße, weil er sie teuer erkauft hat. Er handelt mit ihr weise, weil er all die Sünde sieht und all die Rebellion sieht, indem er zu ihr spricht mit Kraft und Vollmacht durch seine Boten mittels des Wortes Gottes. So macht er das. Darum ist Predigt so wichtig. Und nicht einfach eine Predigt. Darum ist die Predigt aus der Schrift so wichtig. Und ich mag nicht die Predigten und Prediger, die so machen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschieht. So weit das Wort Gottes. Oh, wenn ich das nur höre. So weit das Wort Gottes. Na, jetzt kommt meine Interpretation. Jetzt sage ich was. Nein. Jetzt, das ist das Wort Gottes. Und jetzt legt das Wort aus. Mit dem Wort. Denn darin, das ist die Autorität. Das ist die Kraft. Kein Gleichnis, kein Beispiel aus der Politik, kein Beispiel aus der Natur, kein Beispiel aus meinem Leben vermag das mit Kraft zu bewirken, was das Wort Gottes vermag. Aber wir googeln lieber, wir machen lieber PowerPoints, wir machen lieber Illustrationen, Gegenstandslektionen, was weiß ich. Und wir meinen, da werden die Menschen das besser verstehen. Ich bin mit euch gestern Abend bis heute. Wie viele Stunden habe ich mit euch geredet? Wie viel habe ich gemalt? Wie viele PowerPoints habe ich euch gezeigt? Ist euch langweilig geworden? Geht auch ohne, gell, irgendwie. Wenn ich das gezeigt hätte übrigens, dann wäre eure Aufmerksamkeit permanent da. Ihr würdet denken, ja, okay, was bedeutet, oh, und hier. Und dann bis zur Schriftart würdet ihr euch fragen, was das ist. Interessant, dass Gott gesagt hat, durch die Predigt wird er den Glaubenden retten. Gott hat sich zu dieser Methode entschieden. Und wir meinen, dass durch andere Mittel irgendwie das doch besser funktionieren würde. Die Vollmacht und die Kraft ist, er sendet Boten, die in der Vollmacht durch das Wort Gottes. Und jetzt, die Schrift verkündigen. Aber was? Man kann ja die Schrift predigen und es bleibt kraftlos, gell? Was habe ich heute versucht zu sagen? Wo beginnt die Schrift zum Leben zu werden? Wenn wir Jesus suchen und das verkündigen. Schaut mal, was hier steht. Also aus seinem Mund geht hervor ein zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Das Angesicht leuchtet. Ich erkläre es euch, was das bedeutet. Wir predigen, der Bote predigt in Vollmacht das Wort Gottes. Und was ist der Inhalt des Wortes Gottes? Sein Angesicht, die Herrlichkeit seines Angesichts. Schlagt mal mit mir, eine Hand bleibt hier und eine Hand geht in 2. Korinther Kapitel 3. 2. Korinther Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 4, Vers 3. Da steht Folgendes. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn, ihr Denken, ihr Herz verblendet hat, damit sie das Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Menschen gehen dadurch verloren, weil sie in Jesus Christus Gott nicht sehen können. Okay? Sie leugnen, dass Jesus Gott ist und darum gehen sie verloren. Und jetzt, warum können sie es nicht sehen? Weil sie so dumm sind? Weil der Teufel es verblendet. Und jetzt kommt Vers 5. Denn wir predigen nicht uns selbst. Wir kommen nicht auf die Kanzel und damit die Leute sagen, wow, so ein toller Prediger. Das ist aber eine schöne Predigt. Wir suchen nicht unser Ruhm. In einer der berühmtesten Kanzeln und Kirchen, und wo tolle Männer gepredigt haben, das ist eine gigantische Kanzel, ging eine Treppe hoch. Und unten war ein Schild. Und jeder Prediger, der da hochging, musste es lesen. Da stand, an diesem Ort wird nur einer verherrlicht. So, such dir es aus. Entweder wirst du dich jetzt gleich verherrlichen oder du wirst Jesus Christus verherrlichen. So, überleg dir, wen wirst du jetzt gleich groß machen? Wirst du brillieren, dass alle sagen, wow, toller Prediger? Oder sollen sie am Ende sagen, toller Christus? Diese Entscheidung musst du gleich treffen, wenn du hochgehst. Und Paulus sagt, ich habe mir vorgenommen, nicht mich selbst zu predigen, sondern Christus. Er sagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist das Licht. Das ist die Kraft und die Vollmacht. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Uns aber als Sklaven um Jesu Wille. Wir sind nicht weniger und nicht mehr als Sklaven. Denn Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis wird Licht leuchten, wie bei der Schöpfung. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi Jesu. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Was ist das? Das ist das Evangelium in Jesus Christus. Jesus ist in der Mitte seiner Gemeinde. Und er sieht sie als goldene Leuchter. Und damit sie nicht nur von der Stellung so ist, sondern jetzt auch vom Wesen her so wird, verwendet er sich als Hohepriester für sie. Er handelt weise mit ihr. Er sieht alles, darum bringt er alles unter seine Herrschaft, indem er mit Vollmacht zu ihr redet, durch seine Boten, mittels des Wortes Gottes. Und Inhalt ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Bild. Ist das schrecklich jetzt? Ist das eine gute Nachricht? Das ist Jesus. Und jetzt ist es nicht mehr so, wow, da ist irgend so ein komischer und dann hängt vor ein Schwert noch aus seinem Mund. Das ist es nicht. Das ist ein Bild. Aber dieses Bild, geistliches, muss man geistlich deuten. Hier geht es um Jesus und er wird uns vorgestellt in einer wunderbaren Art und Weise, dass wir Zuversicht haben, selbst wenn wir später, und das ist so wichtig, bevor wir die 7-Cent-Schreiben lesen und das nicht begreifen, dürfen wir nicht weiterlesen. Denn wenn wir das nicht begreifen und weiterlesen, dann werden wir alle und jeden abstempeln, uns über die erheben und denken, wir sind Philadelphia und alle sind abgefallen. Hopfen, Malzen verloren. So. Nein, die Perspektive erst auf Jesus. Oh, er ist der Allmächtige. Okay. Ja, dann können wir uns auch mal den Missstand anschauen, weil dann bekommen wir wenigstens Hoffnung, dass es gut wird. Man muss das anschauen, aber nicht, um vorher die Herrlichkeit Jesu vor Augen geführt zu haben. Sonst werden wir mutlos und versagen und haben keine Hoffnung und denken, was ist hier los nur? Aber so nicht. Das meine ich. Der Blick auf Christus und auf das, was er ist und was er tut, bringt uns Hoffnung. Und das ist eine Verheißung. Das ist die Perspektive. Ihr sagt, das mache ich. Das ist wunderbar. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht, damit ins Bett zu gehen, oder? Ich glaube, ich mache an diesem Punkt Schluss. Ich bin körperlich ein bisschen müde geworden. Wir sind immer noch bei Punkt 5 gewesen. Wie ist es morgen? Darf ich an dieser Stelle fragen, kommen morgen noch Menschen, die heute noch nicht da waren? Ja? Okay. Dann werde ich vorschlagen, dass ich morgen eine Predigt halte über die Offenbarung. Ich werde morgen über Kapitel 4 und 5 aus der Offenbarung predigen. Aber so, dass die kommen, jetzt nicht komplett denken, um was geht's. Wenn ich morgen hier weitermache, dann fehlt denen einfach so viel, okay? Und so Gott will und ihr auch, vielleicht holen wir es eines Tages mal nach, ja? So können wir gerne auch weitermachen, weil wir sind noch nicht dazu gekommen, eigentlich zum Beispiel zu diesem Bild hier. Das ist die Gliederung der Offenbarung. Das müssen wir auch noch machen. So verstehe ich die Offenbarung eigentlich so. Das ist ein Puzzle. Und das würde ich euch gerne noch vorstellen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid nicht arg böse, dass wir nur 5 Punkte geschafft haben. Für meine Verhältnisse ist es recht viel. So, morgen aber machen wir noch eine Offenbarung weiter, Kapitel 4 und 5, vor allem Kapitel 4 wird im Fokus stehen und ich hoffe, dass wir da die Herrlichkeit ebenfalls sehen werden. Vor allem wird es darum gehen, um die Berufung der Gemeinde. Was ist unsere Berufung eigentlich? Ich möchte noch beten. Vielleicht stehen wir auch jetzt dazu auf. Ich danke euch. So, ein bisschen Beine vertreten. So stehen wir vor dir, vor deinem Thron, Jesus Christus, und preisen dich. Ich preise dich von ganzem Herzen für das, was du bist und was du tust. Für uns, deine Gemeinde, deine Braut. Du hast uns kostbar erkauft und uns diesen Wert gegeben in dir. Oh Jesus, ich preise dich darüber. Danke, danke dafür. Danke für diese herrliche Sicht, die wir haben dürfen, dass wir hineinschauen dürfen und diese Dinge so sehen, wie du sie siehst. Danke, dass du diese Dinge uns offenbarst, dass du sie uns öffnest und nicht verschleierst, dass wir deine Herrlichkeit sehen können. Und meine Bitte ist vom ganzem Herzen, dass du meinen Geschwistern durch deinen Geist das bestätigst, was von dir ist und was dich groß macht, und schenke, dass in den Herzen Freude und Frieden und Dankbarkeit und Glauben an dich, Jesus. Ich bitte dich, Herr, dass das erbaut wird, zur Erbauung dient und zur Stärkung dient und Hoffnung dient, gerade in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben, wo es so vieles Trostloses ist und Hoffnungsloses ist. Wir brauchen dich. Wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Ausrichtung. Das ist unsere Speise, mehr als alles andere. Danke, dass du sie uns gibst. Ich preise dich darüber. So segne jeden Einzelnen wirklich, Jesus. Belohne ihn für die Mühe und für die Geduld und Langmut, hier diesen Tag komplett zu verbringen. Segne ihn reich dafür und segne uns auf den Nachhauseweg. Amen. Amen.